SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Nina Ruge, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, wir kennen uns ein bisschen, weil wir schon ein paar Sendungen zusammen gemacht haben. Deshalb duzen wir uns. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Wolfgang.
Ich habe diesen berühmten Satz von dir, alles wird gut, vorhin schon zitiert. Kann alles gut werden, wenn aktuell alles schlecht ist?
Nein. Ganz klare Antwort. Ich habe vor über 2 Jahren von einem ganz netten Zuschauer einen freundlichen Kommentar bekommen, hat gesagt, Sie sagen immer, alles wird gut, aber wäre es nicht in Zeiten von Corona doch sinnvoll, noch ein paar Wörter dazu zu tun, nämlich aber nicht von alleine.
Aha.
Und ich habe ihm gesagt, Sie haben recht. Und seitdem gibt es diesen Zusatz zu meinen 3 Worten. Und mit der Ukraine-Offensive und dem Krieg dort lasse ich das alles wird gut komplett weg.
Also wir haben gerade aktuell in den Nachrichten gehört, Putin hat keine Generalmobilmachung, wie befürchtet, ausgerufen. Hat wieder die alten Geschichten mit den Nazi-Vergleichen gebracht, wobei natürlich generell im Falle Putin die Frage ist, was man diesem Mann noch glauben kann und was nicht.
Ja, natürlich ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, als ich das eben gehört habe. Und eben der Taxifahrer hierher zum Funkhaus. Alle haben gesagt, oh, heute ist der 9. Mai. Kein Mensch hat früher den 9. Mai als einen russischen Feiertag überhaupt auf dem Schirm gehabt. Aber seine wahren Motive, die kennen wir. Putin will die Sowjetunion in alter Größe und altem Glanz wiederherstellen und ihm ist jedes Mittel recht. Von daher bin ich alles andere als beruhigt.
Und wenn wir genauer hingeguckt hätten in der Vergangenheit, was er in Syrien veranstaltet hat, in Georgien, auf der Krim, was er im Innern des eigenen Landes veranstaltet hat, dann hätten wir vielleicht früher klarer sehen können.
Wesentlich früher. Allein das, was offiziell über die Medien verbreitet wurde in Russland, ein Hass auf den Westen, eine Aggression auch Polen gegenüber, Litauen, Estland. Das hätten wir alles, hätte Fahrradkette, zu einem Bild zusammensetzen müssen und das hieß Aggression und Imperialismus.
Wir alle, so heißt es, haben uns geirrt. Ich habe mich geirrt, du hast dich geirrt. Dein Mann, der ja mal ein hochkarätiger Manager war und Putin ein ums andere Mal erlebt hat, Wolfgang Reitzle, hat er sich auch geirrt? Was sagt er?
Er sagt, Wandel und Handel, ja, das war eigentlich das Motto, unter dem wir die Kontakte nach Osten gepflegt haben. Und der Kontakt mit Putin war immer sehr produktiv. Wir konnten fair zusammenarbeiten und für ihn ist eine Welt zusammengebrochen.
Du engagierst dich ja seit vielen Jahren für UNICEF, also für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Was weißt du über die aktuelle Situation der Kinder in der Ukraine und über die Hilfen, die UNICEF aktuell leisten kann?
Danke für die Frage, denn es war ja auch in Syrien schon so, dass sie die furchtbaren Bilder uns eigentlich nahegelegt hatten, ja, da ist gar keine Hilfsorganisation mehr. Aber UNICEF war immer da und in der Ukraine ganz besonders. Es ist ja ein riesiges Land. UNICEF ist aber auch in den Bereichen, in den Gebieten, in denen gekämpft wird. Im Osten und auch im Süden der Ukraine. Und ist mit Hilfslieferungen massiv unterwegs. Die Zahlen bekommen wir ganz regelmäßig über die Newsletter. Die kann man auch auf der Website sehr gut nachlesen. Also im Augenblick ist es so, dass 3 Millionen Kinder in der Ukraine auf Hilfe angewiesen sind. 3 Millionen Kinder. 4,5 Millionen Menschen sind insgesamt geflohen. Davon sind 90% Kinder. Auch die werden unterstützt von UNICEF, zum Beispiel in Sachen Bildung oder eben Möglichkeiten zu finden, zu übernachten, wo auch immer. Aber das Wichtige ist natürlich, was zum Beispiel in Charkiw passiert. Dort sind ja ganz viele Menschen in U-Bahn-Schächte geflohen und leben dort auch. Und UNICEF hat zusammen natürlich auch mit örtlichen Behörden Psychologen Lernprogramme, Lernmaterial für 250.000 Kinder in der Ukraine zur Verfügung gestellt. Die Schulen sind zum Teil zerbombt, dass sie überhaupt ein bisschen, ein klein wenig Normalität leben können.
Nina Ruge, seit vielen Jahren, wir haben drüber gesprochen, Botschafterin von UNICEF, des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Würdest du, wenn man dich fragen oder bitten würde, aktuell in die Ukraine fahren?
Nur dann, wenn ich wirklich etwas bewegen kann. Ja? Also wenn ich so berichten könnte, dass es einen Mehrwert geben würde, über das hinaus, was unsere wunderbaren Kollegen dort tun. Und das sehe ich eigentlich nicht, weil unsere Kollegen sind so gut informiert und über die Homepage ist vieles von dem, was in der Situation, was die Kinder erleiden und was getan werden kann, kommuniziert. Von daher würde ich das wahrscheinlich nicht machen.
Wenn du es gerade ansprichst, auch vor dem Hintergrund, dass Journalisten und Journalistinnen in Deutschland gerade aktuell gerne an die Wand genagelt werden, die Arbeit, die die Kollegen des Fernsehens, des Hörfunks, auch der Printmedien in der Ukraine leisten, ist nach meiner Beobachtung außerordentlich enorm und bewundernswert.
Phänomenal. Und es ist nun mal auch tatsächlich für Leib und Leben gefährlich. Es sind ja schon einige Journalisten ums Leben gekommen, amerikanische. Und von daher eine ganz großartige Leistung.
Wir haben vor ziemlich genau 4 Jahren miteinander eine Sendung gemacht. Du bist, als du in der Sendung warst, von einer, in Anführungsstrichen, Hörerin aufs Übelste beleidigt worden. Dann hast du, dann haben wir letztlich vielleicht auch zusammen gesagt, irgendwann mal ist ein Punkt erreicht und du hast Anzeige in München, wo du damals gelebt hast, bei der Staatsanwaltschaft gestellt. Was ist daraus geworden?
Ja, es ging halt darum, dass ich meine jüdische Herkunft nicht unter den Scheffel stelle und mich sehr solidarisch zeige mit im Grunde dem gesamten jüdischen Leben in Deutschland und auch deutlich mache, wo Bedrohungen sind. Und das muss man einfach auch klar kommunizieren. Und diese Beleidigung war halt unterhalb der Gürtellinie. Ist leider nichts draus geworden. Also es war offensichtlich ein Absender, der in irgendeiner Form fingiert war. Und man konnte den Absender oder die Absenderin nicht identifizieren.
Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. Ich glaube aber mit der Anmerkung für den Fall, dass sich doch irgendwelche neuen Indizien auftun, dann könne man das auch wieder aufrollen. Korrekt,
ja.
So formuliert?
Genau.
Hast du Anfeindungen dieser Art wegen dieser biografisch-jüdischen Geschichte noch in anderer Form erlebt?
Nein, überhaupt nicht. Sondern eher dass immer wieder den Hinweis, wir müssen einfach ohne Zeigefinger, ohne moralische Anklage und so, wir müssen einfach noch viel mehr dafür tun, dass jüdisches Leben in Deutschland etwas ist, was eine wunderbare Bereicherung ist und für das wir brennen.
Wobei, wenn du sagst, du hast da speziell nichts in dieser Form, nichts Schlimmes in dieser Form ansonsten erlebt, das werden nicht alle Menschen sagen können, jüdischer Herkunft, die in Deutschland leben und sich auch öffentlich in diesem Sinn engagieren.
Absolut, ja. Und da müssen wir extrem sensibel sein.
Glaubst du oder bist du der Hoffnung, dass das auch gut weitergehen wird in deinem Sinne?
Es kommt ein bisschen auf die Schulen drauf an. Wir brauchen eben einen ganz klaren Impuls in Richtung Toleranz und auch in Richtung, welche Meinungen werden wir nicht akzeptieren. Und das sind die, die intolerant gegenüber jüdischem Leben sind.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nina Ruge, die beruflich gesehen die unterschiedlichsten Dinge gemacht hat. Lehrerin für Biologie und Deutsch, ich glaube 6 oder 7 Jahre lang in Wolfsburg. Dann der Journalismus, das ZDF, Heute-Journal plus Leute heute, das ist glaube ich 10 Jahre gemacht und dann irgendwann aufgehört. Warum eigentlich damals?
Ja, ich muss immer wieder was Neues. Ich war übrigens eine berufliche Phase, ich war im Filmgeschäft. Ich habe angefangen als Garderobiere und dann habe ich als Scriptgirl und Regieassistentin gearbeitet und dann bin ich erst zum Fernsehen durch Zufall gekommen. Ich habe immer wieder was Neues machen wollen. Ich wollte mich immer wieder neu fordern.
Fernsehen, ZDF, der spätere SWR-Intendant Peter Voss hat dich ein bisschen protegiert, kann man so formulieren?
Ich würde sagen, er hat mich entdeckt und zwar hat er mich im Bett entdeckt, weil er war in Berlin, als ich für RIAS in Berlin das erste Frühstücksfernsehen Deutschlands moderierte.
Aha.
Und man konnte das nur sehen, weil das ging ja alles nach Osten, man konnte es im Westen gar nicht sehen. Und während der Funkausstellung waren ja die ganzen Leute aus Westdeutschland in Berlin, die wichtig waren im Fernsehen. Und da war auch der Peter Voss im Bett morgens und hat das Frühstücksfernsehen gesehen. Und dann hat er gesagt, die teste ich mal fürs Heute-Journal. Und 2 Wochen später war ich da.
Hat dann funktioniert. Und du hast ja dann damals auch mit so wunderbaren Kollegen zusammenarbeiten dürfen wie Wolf von Lojewski.
Und Ruprecht Eser.
Und Ruprecht Eser, von denen du dir was abgucken konntest damals?
Ja, dieser klassische britische Journalismus, dieses bilde dir bitte deine Meinung selber, ich liefere dir möglichst gut alles, alle Zutaten dafür.
Ist das etwas, was heute noch auf der Agenda auch ganz oben stehen sollte, dass bevor man immer die eigene Meinung, das eigene persönliche Ding an die Wand malt, dass man vorher einfach objektiv und sachlich berichtet und informiert?
Ich bin sehr gegen eine Hysterisierung und eine Emotionalisierung von Nachrichten und auch ich bin gegen Meinungsjournalismus. Sprich, und ich glaube auch nicht, dass das was mit einer konservativen Einstellung zu tun hat, sondern mit einer freiheitlichen Einstellung, dass sich wirklich jeder Bürger unabhängig seine Meinung bilden können muss. Und das heißt, ich darf ihn nicht schützen vor Dingen, von denen ich meine, dass sie ihn vielleicht auf einen falschen Trip bringen könnten. Mhm. Also das heißt ja immer, der könnte ja dann rechtsradikal werden. Aha. Da bin ich absolut klar und sage, bitte berichtet alles so, wie es ist.
Kannst du so an einem Beispiel festmachen, was du meinst?
Ja, also beispielsweise war ich mal für UNICEF bei einem Sommerfest des Bundespräsidenten, das war noch Joachim Gauck, das war 2015, als die Grenzen aufgingen. Das moderierte eine Tagesthemen-Moderatorin, die ich sehr schätze, und die sagte im Brustton der Überzeugung, als wir vorher zusammensaßen mit Gauck, dass das ja doch sehr viele Männer wären, die da mit den offenen Grenzen aus den verschiedensten arabischen Ländern, aber auch aus Afrika zu uns kämen, das dürfte man doch nicht zeigen. Man sollte doch vielleicht eher die Frauen und Mädchen zeigen, weil ja sonst die Menschen rechtsradikal beeinflusst werden könnten, also rassistisch würden. Und so etwas beispielsweise halte ich für schwierig.
Das wurde ja dann spätestens nach dem, was in einer Silvesternacht in Köln passiert ist, kontraproduktiv.
Ja, da wurde ja ganz lange nicht drüber gesprochen. Ich erinnere mich noch, ich habe das im Internet gelesen, am 1. Januar oder 2. Und dann habe ich immer gewartet, wann kommen denn jetzt mal Nachrichten? Mhm. Wann habt ihr das denn mal in den Top-Nachrichten? Und das ging, weiß ich nicht, 3-4 Tage, bis das ein Top-Thema wurde.
Würdest du trotzdem sagen, vor diesem Hintergrund, dass Integration ja ein äußerst schwieriges Unterfangen ist, dass man dann auch, was diese Themen angeht, in der, nichts verschweigt, aber in den Formulierungen doch eher vorsichtig ist?
Absolut. Und auch öfter mal auf die Meta-Ebene gehen. Und mit der Meta-Ebene meine ich, Moment, wir sollten jetzt vielleicht an dieser Stelle die Nationalität des, sagen wir jetzt mal, Verbrechers nicht nennen. Aber dann zu sagen, ja, das ist halt irgendjemand, der kein Deutscher ist, aber wir sagen das jetzt nicht, um eine weitere Aufheizung der Situation zu vermeiden. Oder so etwas. Aber nicht verschweigen, um den Menschen abzunehmen, welche Position sie einnehmen wollen.
Nina Ruge, unser Gast in SWR 1. Leute, also die Frau, die, ich glaube, insgesamt 10 Jahre Leute heute im ZDF moderiert hat, ein Boulevardmagazin, das, ich glaube, damals schwer angelaufen ist und dann doch sehr erfolgreich geworden ist.
People-Magazin, wir sagen People, weil Boulevard klingt so nach
Bildzeitung.
Ja, genau. Nein, also wir gehörten ja zur Heute-Sendung und zu der ganzen Abteilung, auch Heute-Journal, das heißt deshalb auch Leute heute. Und deshalb hatten wir auch immer so ein bisschen journalistischen Anspruch, aber eben Nachrichten leicht, light.
Wir haben übrigens ganz oft und über einen langen Zeitraum immer Briefe an die Leute heute Redaktion des SWR bekommen.
Ja. Ja, klar.
Also die eine Sendung heißt Leute heute.
Aber das ist ein Kompliment, weil du arbeitest ja auf einem sehr seriösen Niveau und das war eben für uns auch ganz entscheidend.
Ja, vielen Dank. Also nein, ich meine dieses, und man sagt ja auch in der Sendung oft zu Gast heute, in Leute heute ist der und der. Also vermutlich war es dann auch die Assoziation. Hast du einen Gast abgespeichert, der entweder aus positiven oder aus negativen Gründen ganz, ganz besonders in deiner Erinnerung festgetackert ist?
Oh ja, da gibt's viel. 10 Jahre sind 10 Jahre.
Zum Beispiel?
Und wir hatten in den ersten Jahren jeden Tag ein Interview. Das ist ja heute schon lange nicht mehr der Fall in der Sendung. Anthony Hopkins, den hatten wir, als wir in Los Angeles waren für die Oscars, da hatte er einen neuen Film und da gibt's diese typischen Geschichten, da musst du lange warten mit anderen Journalisten und dann kriegst du einen Slot von 3 Minuten, gehst da rein, musst sofort eine Kassette in die Kamera werfen, das wird abgezogen von deinen 3 Minuten und dann sofort loslegen und als Deutscher bekommst du das letzte Interview. Er hatte keinen Bock mehr. Ich sagte, hallo Anthony Hopkins, darf ich mich vorstellen? Dankeschön, das reicht. Irgendwie so war das und dann habe ich gesagt, darf ich Ihnen meine erste Frage stellen? Ja, wenn Sie unbedingt wollen. Also so ging das. Aha. Und daraufhin habe ich gesagt, sollen wir dieses Gespräch überhaupt führen? Sagte er, nö, ich gehe jetzt.
Okay.
Ja, das war die eine Seite der Medaille, die andere Seite.
Jetzt warte mal, und dann ist er aufgestanden und gegangen.
Ist er gegangen.
Also der große Anthony Hopkins,
auf die deutsche Presse hatte er keinen Bock, die war ihm zu unbedeutend.
Hast du mein Bild dieses großartigen Schauspielers doch nachhaltig beschädigt?
Ja, habe ich nachhaltig beschädigt. Und was wirklich schön ist, ist, wenn man halt ein bisschen mehr Zeit hat.
Wer war das Gegenteil von Hopkins?
Nehmen wir Desmond Tutu, Bischof Südafrikas. Eine unglaublich. Oder Liam Neeson, also alles beim Friedensnobelpreisverleihung in Oslo. Da hatten wir halt ein bisschen mehr Zeit zu reden. Und in dem Augenblick, wenn du Begegnung möglich machen kannst, dann ist es. Oder Nino Cerruti durfte ich mal, den Modedesigner, den durfte ich mal zu Hause in Biella besuchen. Das ist nicht weit von Mailand. Der lief dann, um mir seine Ziegen zu zeigen, wie eine Ziege meckernd durch den Wald, damit sie kommen, kam aber nicht. Und es war einfach herrlich. Okay. Solche Situationen gab es natürlich öfter.
Warum hast du damals aufgehört?
Weil ich wieder eine neue Herausforderung wollte. Wir durften in den 10 Jahren vieles aufbauen, auch eine Samstagssendung und haben dann berichtet von den großen Schauen in Paris, von den Filmfestspielen. Wir haben Weihnachtssendungen aus New York, Zürich und sonst woher gemacht. Und als das alles und so weiter, dann habe ich gesagt, so, jetzt zieht mein Mann nach München. Wir können zusammenziehen und dann haben wir vielleicht doch ein bisschen mehr verfügbare Zeit. Ich hatte ja dann fast 30 Jahre jeden Tag Live-Sendung gehabt und bin da ja völlig letztlich fremdbestimmt gewesen.
Hat bei deinem Entschluss auch eine Rolle gespielt, dass die Welt der Schönen und der Reichen dir schlussendlich auch ein bisschen auf den Wecker gegangen ist?
Nein, kann ich gar nicht sagen. Wenn man diesen Beruf oder diese Sendung als ein Format nimmt, wo man ein bisschen Lebenshilfe auch geben kann. Ja, also wenn ein Schicksal breit durch die Medien geht, da vielleicht auch eine tolerante und wertschätzende Kommunikation möglich zu machen, fand ich toll. Aber Social Media, denke ich, hat das ganze Thema nochmal und Influencertum und all das nochmal auf eine oberflächlichere, noch kürzere Einheiten, Salamitaktik reduziert und das ist nicht wirklich so mein Ding.
Du bist inzwischen eine durchaus erfolgreiche Buchautorin mit, ich glaube, inzwischen mehr als 2 Dutzend Büchern, korrekt?
Ja, ich glaube, das aktuelle wird jetzt das 28.
Mhm. 28, okay. Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, als ich mir den aktuellen Überblick versucht habe zu verschaffen. Also ich bin gestoßen auf die Bibelgeschichten für Kinder, wobei ich weiß gar nicht, das Thema Religion, welchen Stellenwert das in deinem Leben hat.
Das ist jetzt neu aufgelegt worden im Verlag Herder. Das kam einfach daher, dass ich als Kind in der Schule im evangelischen Unterricht war in Bayern. Das heißt, wir waren sozusagen die nicht so richtig passten.
Diaspora.
Genau, und da habe ich keinen Zugang zur Religion gefunden. Ich habe diesen strafenden Gott, diesen wertenden Gott kennengelernt und du darfst nicht und du sollst. Und dann habe ich mal dem Chef des Gütersloher Verlagshauses auf einer Buchmesse gesagt, ich habe die Bibel nie verstanden. Sagt er, schreiben Sie die doch neu. Hat mir den Stuttgarter Kommentar geschickt, das sind ja so ganz dicke Schinken zur Auslegung des Evangeliums. Und dann habe ich die schönsten Geschichten der Bibel mit wirklich versucht, so zu übersetzen für Kinder, dass es alles drin bleibt, was an Botschaft drin ist, aber dass man es besser verstehen kann. Und das ist jetzt neu aufgelegt worden.
Okay, ansonsten meine toskanischen Momente hat natürlich den Hintergrund, dass du wahlweise inzwischen in der Schweiz, früher München, jetzt in der Schweiz, lebst und eben auch in der Toskana. In welcher Ecke da?
Bei Lucca, zwischen Pisa und Florenz, also in der nördlichen Toskana. Und ich versuche immer, und das habe ich, glaube ich, schon begonnen, als ich 13, 14 Jahre alt war, ich versuche immer, beide Seiten zu leben. Also die intellektuelle, die wissenschaftliche, die analytische, und die fasziniert mich, deshalb habe ich auch Biologie studiert, und die intuitive, die andere Seite des Seins, und deshalb habe ich Germanistik studiert. Und das habe ich im Grunde mein ganzes Leben durchgezogen. Und so habe ich jetzt auch ein Buch mit Meditationen und Kontemplationen in dieser wunderschönen Landschaft, die uns zu einer großen Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens und zu einer Vertiefung des Lebens führen können.
Dann hast du dir aktuell auch ein Genre ausgesucht, wo der Markt eigentlich schon ziemlich voll ist. Kochbücher, aktuell ein Kochbuch mit einem Koch, der da heißt Stefan Henschel.
Das Entscheidende ist, also Stefan Henschel ist ein genialer Gemüsekoch, vegetarischer Koch, seit 14 Jahren im Cookies Cream in Berlin, Küchenchef. Und das Buch heißt das Verjüngungskochbuch. Der Teil, der von mir stammt, sind die ersten, weiß ich nicht, 50 Seiten, wo ich alles das, was an neuesten Erkenntnissen über eine Langlebigkeitsernährung bekannt ist, zusammengefasst habe. Und das ist eine vegetarische Ernährung, wer hätte das gedacht? Aber auch die vielen anderen Dinge, die wichtig sind für eine Ernährung, die unsere Zellen, und das beruht eben auf der zellbiologischen Forschung, unsere Zellen zu einer größeren Fitness bringen.
Also was da im Einzelnen inzwischen möglich ist,
genau,
auch wissenschaftlich gesehen, ich wollte es gerade sagen, darüber reden wir auch noch ausführlich in dieser Sendung. Das andere, was die Rezepte angeht, hast du die selber eigentlich dann alle auch mal ausprobiert?
Ich bin jetzt dabei, ich konnte während des Lockdowns haben wir das gemacht, ich konnte nicht immer nach Berlin. Wir haben das alles über Zoom gemacht. Aber eine unserer ganz tollen Kolleginnen, die Silvi Hinterberger, die eine Kochbuch-Spezialistin ist, die hat dem Stefan, der einen Stern hat, die hat ihm gesagt, du, da mach nochmal einfacher und das mach nochmal kochbarer. Und jetzt koche ich vieles nach und bin total begeistert. Bin aber jetzt schon dabei, mit ihm noch ein weiteres Kochbuch zu machen. Mit den Wurzelgemüsen und den Bittergemüsen und den Kohlgemüsen, die wir alle nicht so gerne in unsere Küche lassen.
Thema, wie werden wir alt? Wie können wir besser alt werden? Wie können wir möglicherweise im Altwerden uns ein Stück weit auch verjüngen. Es gibt einen sogenannten epigenetischen Test, den du mal gemacht hast, um rauszukriegen, wie dein, wie soll man es formulieren, biologisches Alter ist? Oder,
genau. Ja? Das ist jetzt ein Test, der international in der gesamten Wissenschaftsszene, die Longevity-Forschung, also gesunde Langlebigkeitsforschung, ist ein so boomender Markt. Dieser Test wird weltweit eingesetzt. Der stammt von Steve Horvat, ist ein Wissenschaftler, der in Deutschland aufgewachsen ist, jetzt schon lange in Kalifornien lebt und an einer der großen UCLA, der großen Universitäten lehrt. Und der hat das ist natürlich keine Uhr. Das ist eine DNA-Methylierungsanalyse.
Das heißt übersetzt,
das sind kleine Stopptasten auf unserer Erbsubstanz, die sagen, welche Gene werden abgelesen und welche nicht. Und da gibt es ganz alterstypische Muster. Man weiß also, das ist natürlich algorithmenbasiert, man weiß also, ein 40-Jähriger hat dieses Muster, ein 45-Jähriger dieses Muster und so weiter. Und wenn ich jetzt also das kann man mit Speichel und mit Blut machen, ich habe zwei verschiedene Tests gemacht, sowohl mit Speichel als auch mit Blut. Und dann wird eben aus deiner DNA abgelesen, was für ein Muster hast du. Das kann differieren zu dem Alter, das in deinem Pass steht.
Wie waren die
Unterschiede? Ich bin 65 und beide Tests haben mir 6 Jahre jünger bescheinigt. Das fand ich jetzt ziemlich schön. Hab gedacht, dass du 20 Jahre schon Vegetarierin bist, dass du viele Lebensmittel, die giftig sind, weglässt, kein Zucker isst etc., hat sich gelohnt.
Also du bist für dich sicher, dass die Ernährung der entscheidende Faktor für diese 6 Jahre weniger ist?
Es gibt ganz viele Faktoren. Das ist absolut vermessen zu sagen. Aber der wichtigste derzeit ist die Ernährung. Wobei wir in der Forschung weltweit jetzt an so vielen Themen sind. An Stammzellentherapien, Gentherapien, Medikamenten. So vieles, um die gesunde Langlebigkeit zu erhöhen. Also mehr gesunde Jahre, weniger Siechtum am Ende unseres Lebens.
Ja.
Da ist aber im Augenblick tatsächlich das, was wissenschaftlich erforscht ist, die Ernährung.
Also um nochmal bei der Ernährung zu bleiben. Kein Zucker oder wenig Zucker, kein Fleisch oder wenig Fleisch und Gemüse, ist das Zauberwort?
Das ganz große Zauberwort ist CR, Calorie Restriction. Das heißt also weniger essen. Es geht durch das ganze Tierreich. Die Experimente wurden gemacht mit Hefen, mit Drosophila-Fliegen, mit Würmern, mit Affen. Und bei Menschen gibt es Beobachtungen, aber noch keine klaren wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wenn du deine Kalorienmenge pro Tag um 30% einschränkst, lebst du deutlich länger. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Weniger. Und dann kommt es darauf an, was du isst. Möglichst zweimal am Tag nur. Also das bedeutet Intervallfasten. Ich frühstücke nicht. Heute Morgen war ich hier in Stuttgart im Hotel. Da habe ich gefrühstückt. Da habe ich aber etwas gegessen, was viel Haferflocken enthält. Also lösliche Ballaststoffe, die man wieder ausscheidet. Und dann eben tatsächlich zu 80% gemüsebasiert. Und das ist wirklich eine Entscheidung für dein Leben. 80%.
Das ist ganz schön viel. Also zwei Mahlzeiten pro Tag, insgesamt 30% weniger Kalorien, was möglicherweise beim einen oder anderen den positiven Effekt hat, dass er ein bisschen abnimmt.
Naja, na sowieso. Das muss man natürlich immer gucken. Jemand, der sowieso wenig isst, soll da nicht 30% weniger essen. Aber Calorie Restriction und Fasten hat einen massiven Effekt für die gesunde Langlebigkeit. Ja. Aber dann eben auch schauen, dass du keine hochverarbeiteten Lebensmittel, also kein Buttercroissant, das du dir selber aufbackst, auch sowieso kein solches, keine Weißmehle, viele Ballaststoffe, möglichst durch Gemüse, aber auch durch Vollkorn. Du guckst mich gerade so an.
Ich guck dich an, weil ich eigentlich noch auf was anderes wollte, nämlich darauf, dass du den Tag mit, ich finde es jetzt nicht so prickelnd, mit einem Glas Leitungswasser beginnst.
Ja, und dann kommt ein Glas Flohsamenschalen. Ja?
Okay.
Flohsamenschalen eingeweicht, also ein Esslöffel, meistens nehme ich nur einen Teelöffel. Das sind eben auch die löslichen Ballaststoffe. Und wenn du älter wirst, weißt du, Moment, das ist jetzt wirklich wichtig für dich auch, ja? Dünndarm, da hast du wahnsinnig viel Bakterien drin, dein Mikrobiom, 3,5 Billionen, die müssen was essen. Und wenn du denen nicht lösliche Ballaststoffe gibst, essen sie deine Darmschleimhaut. Ungünstig, weil dann wird die porös entzündlich und lässt Giftstoffe in dein Blut. Sprich, morgens so ein Glas Wasser mit etwas löslichen Ballaststoffen, lieben sie.
Also gut, ansonsten kann man auch mit einer verbesserten Atmung auch was bewirken.
Ja, das ist nicht der wichtigste Teil. Das Wichtige ist erstmal zu wissen, es geht alles um die neuesten Erkenntnisse der Zellbiologie. Wenn wir wissen, was da an unseren Zellkompetenzen, das heißt also Teilung, dann Energieversorgung und Reinigung und Recycling, was da im Laufe des Lebens alles kaputt geht, obwohl sich die Zellen ja wahnsinnig schnell teilen, geben sie solche Defekte zum Teil auch weiter, dann versteht man viel mehr, warum wir eigentlich bestimmte Lebensstilfaktoren, wie das so schön heißt, und Nahrungsergänzungsmittel berücksichtigen sollten. Und das Atmen?
Ja. Mhm. Okay.
Das beispielsweise durch die Nase atmen oder durch den offenen Mund ist ein Riesenthema. Weil du die Luft, die du durch die Nase einatmest, über deine Nasenschleimhaut streichen lässt, die Stickoxid produziert. Also das kommt eigentlich aus den Auspuffgasen oder aus den Auspuffen raus, aber ist in einer ganz geringen Menge super gut für dein Herz-Kreislauf-System, weil es deine Adern elastisch hält, ist es viel besser, durch die Nase zu atmen als durch den Mund. Das ist zum Beispiel eines der wichtigen
Gut zu wissen,
Themen.
Weil du es vorhin gerade angesprochen hast, die Zellen, die absterben und sich erneuern, tun die das eigentlich im gesamten Körper einigermaßen gleichmäßig oder gibt es Areale, wo schneller abgebaut und weniger nachproduziert wird?
Ja, das ist das Tragische, was unsere Lebensspanne ja auf 120 Jahre begrenzt, dass wir Zellen haben, die sich so gut wie nicht erneuern. Und das Wahnsinnige, wenn man sich das vorstellt, ist, dass wir in jeder Sekunde 50 Millionen Zellen produzieren und auch 50 Millionen Zellen sterben ab und wir merken nichts davon. Das ist in ganz vielen Geweben der Fall, aber nicht im Herzmuskel, nicht im Gehirn, auch nicht in der Niere und leider auch nicht im Immunsystem.
Also ich hätte jetzt auf das Gehirn deshalb getippt, weil es ja eine Erklärung wäre für diese Vielzahl an demenzkranken Menschen, die ja auch so zustande kommt, dass die Menschen halt immer älter werden.
Ja, ja, klar. Das Thema ist, dass wir die wahren, ganz tiefen Zusammenhänge der Demenzentstehung bis heute immer noch nicht kennen. Aber wir wissen natürlich sehr, sehr viel, wie Plaque entsteht, wie die sogenannten Tau-Proteine, Tau-Fibrillen, die offensichtlich die wirklichen Übeltäter sind, wie die entstehen. Und es gibt doch einige, sagen wir mal, Interventionen, also Lebensstilfaktoren, die uns helfen, ein bisschen der Demenz vorzubeugen.
Ja, was ist mit Schlaf?
Ganz wichtig an erster Stelle ist Schwerhörigkeit. Es ist tatsächlich so, dieses wirklich renommierte Fachmagazin Lancet hat die wichtigsten Demenzforscher weltweit gefragt und ihnen gesagt, hier, listet mal auf, was sind die größten Risikofaktoren für Demenz? Und das ist Schwerhörigkeit an erster Stelle, die nicht durch ein Hörgerät gelindert wird, gemildert wird. Weil dein Gehirn einfach nur noch daran interessiert ist, irgendwie zu verstehen, werden alle anderen Funktionen lahmgelegt.
Was ist mit dem Schlafen?
Das Schlafen, es spielt eine ganz große Rolle, was den Tiefschlaf betrifft. Weil im Tiefschlaf schrumpft unser Gehirn um circa 40-60%. Und dann kommt durch diese große Volumenvergrößerung, die frei ist, da kann die Glymphe, das ist G-Glymphe, die kann das alles sehr gut durchspülen und von Giftstoffen befreien. Unter anderem auch die Dinge, die eventuell zu Plaque führen könnten.
Also.
Auch die Mitochondrien, unsere energieproduzierenden Organellen in unseren Neuronen, also unseren Gehirnzellen, werden im Schlaf aktiviert, im Tiefschlaf. Also produzieren von den Kleinstbatterien ATP mehr.
Thema UNICEF nochmal, Botschafterin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Du warst zumindest in früheren Jahren auch immer mal wieder quasi vor Ort in den entsprechenden Ländern. Welches Land ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
Nigeria. Ja, vor allem die Situation der Mädchen dort, weil wir waren auch gerade im Norden Nigerias, haben die Impfaktion gegen Polio der Weltgesundheitsorganisation unterstützt. 2 Jahre später ist die gesamte Truppe, die dort unterwegs war, von den Boko Haram erschossen worden. Und jetzt kann in diesen Bereich überhaupt niemand mehr rein. Und was ich gesehen habe, Bildung für Mädchen ist das entscheidende Thema. Ich habe da 13-Jährige hochschwanger gesehen, ich habe 18-Jährige mit 4 Kindern gesehen und keine Chance für Ausbildung, für ein selbstbestimmtes Leben und natürlich das ganze Thema AIDS, es ist insgesamt ist die Hölle gewesen,
fand ich. Wobei, wenn wir uns die Kinder aktuell oder die Situation der Kinder in dieser Welt aktuell angucken, nicht nur Ukraine, auch Afghanistan, ein inzwischen fast vergessenes Land, weil kaum jemand mehr von dort berichtet. Was sagen die UNICEF-Leute über Afghanistan?
Was wir schon sagen müssen, ist, dass sich insgesamt die Situation der Kinder gesundheitlich beispielsweise Impfungen betreffend verbessert hat, weltweit. Das ist so. Aber es gibt eben Krisengebiete und Kriegsgebiete, in denen oder auch eben Dürregebiete, in denen Kinder extrem leiden. Und gerade in Afghanistan, dass jetzt auch Mädchen nicht mehr zur Schule gehen können zum Teil, dass sie wieder Kopftuch tragen müssen etc., das ist einfach eine Katastrophe. UNICEF ist auch dort. Aber man kann natürlich die Taliban nicht zwingen, eine andere Schulpolitik zu fahren, obwohl man vielleicht versuchen kann, ein paar Alternativen anzubieten.
20 Jahre Krieg in Afghanistan, so viele Tote, so viele Millionen und Milliarden, die dieses Unternehmen in Anführungsstrichen gekostet hat. Und das Ergebnis niederschmetternd?
Ja, klar. Die Frage ist halt, wie können wir weltpolitisch dieses Auseinanderdriften der Entwicklungslevel der verschiedenen Länder, wie können wir das in irgendeiner Form angleichen? Wenn wir anschauen, was in Südkorea passiert, China, Taiwan, wie diese Gesellschaften auch wirtschaftlich explodieren und andere fallen zurück ins Mittelalter. Und da scheint mir die Schere Jemen, also Jemen ist eine vergessene Hölle. Das ist ja ein Krieg, auch wiederum ein Stellvertreterkrieg, genauso wie in Afghanistan oder in Syrien. Das sind Dinge, das macht mich auch persönlich unglaublich ohnmächtig, weil wir nicht eingreifen können.
Dann zum Schluss das Land, mit dem wir auch in der Sendung angefangen haben, die Ukraine. Hast du sowas wie Hoffnung? Siehst du irgendwo diesen berühmten am Horizont, diesen berühmten Lichtstrahl?
Ich bin einfach nur zutiefst besorgt. Es ist einfach man kann sich eine Lösung nicht vorstellen. Die Lösung wäre, Putin zieht sich zurück. Putin wird sich nicht zurückziehen können, sonst ist er seinen Job los. Und er hat eben diese Großmachtsfantasie und nicht nur er, sondern die ganze Nomenklatura. Die werden nicht aufhören. Entweder das größte Glück wäre, wenn sie nur den Donbass und Mariupol, Odessa, in ihrem Machtbereich einverleiben.
Das wäre schon schlimm genug.
Das wäre auch wiederum der Horror. Aber es ist zu befürchten, dass er die ganze Ukraine will, mittelfristig. Und von da aus noch weiter marschiert.
Das heißt, der Westen muss sich dem entgegenstellen, auch militärisch, auch mit schweren Waffen?
Ich habe über Ostern einen Film gesehen, der heißt, wie hieß denn der? Ich habe mir den gerade aufgeschrieben. Was vom Tage übrig blieb. Das ist dieser Nobelpreis gekürte Film, der ein Engländer zeigt, wie das Nazi-Deutschland versucht, friedfertig in die Grenzen zu weisen. Mhm. Und genau diese Appeasement-Politik hat Hitler letztlich zu seinen Verbrechen die Türen geöffnet. Mhm. Und ich fürchte, das ist dasselbe, was wir hier tun müssen.
Danke, dass du bei uns
Kein
warst.
Kein Appeasement.
Danke, dass du da warst.
Danke auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.